Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Podcasts von Tala und Tala. Dieses Mal spreche ich, Tobias Pusch, der eine Co-Host, diesen Vorspann alleine ein, denn Tobias Siebel, der andere Host, der befindet sich bereits auf dem Weg in den wohlverdienten Urlaub. Im Gespräch, das wir gleich hören, ist er aber mit dabei. Also, worum geht es in dieser Episode? Wir hatten zu Gast die Bianca Lammers. Die managt bereits seit vielen Jahren den Kulturwandel in der Otto Group. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich finde, Kulturwandel, das ist so ein schwieriger Begriff. Es ist diffus. Na, und kann man irgendwie alles und nichts mit meinen. Unter anderem reden wir auch darüber, was ist denn das eigentlich, Unternehmenskultur? So schwierig auch die Frage, wieso sollte man das eigentlich managen? Kann man das nicht einfach geschehen lassen, auch den Wandel? Der passiert ja oft analog zum gesellschaftlichen Wandel drumherum. Dann fragen wir uns, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen wie Ausmisten ist, ne? Weil man, wenn man die Kultur wandelt, heißt es ja auch, dass bestimmte Werte wahrscheinlich rausgeschmissen werden und neue dazukommen. Ebenfalls ganz spannend fand ich das Thema, was macht man eigentlich mit Mitarbeitern, die nicht mitziehen wollen beim Kulturwandel, sondern lieber im Alten bleiben möchten? Und vielleicht noch als letzte Frage auch, die Otto Group ist ja ein riesiger Konzern, da haben wir die Bianca gefragt, was ist eigentlich leichter? Haben es da große Unternehmen leichter, Kulturwandel zu betreiben, weil die mehr Ressourcen haben? Oder sind es eher die Kleinen, wo vielleicht die Strukturen nicht so hart und festgefahren sind? Also, mit diesen ganzen Fragen und noch einigen mehr beschäftigen wir uns. Ich finde das total klasse, dass das Thema Kulturwandel, das wie gesagt so diffus war für mich, hier richtig konkret geworden ist. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Bianca, herzlich willkommen im Tala und Tala Podcast.
Moin, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Die Otto Group haben wir immer gerne dabei. Ein Kollege von dir war schon zuletzt bei der Konferenz und du selber bist ja auch in diesem Jahr bei der Konferenz dabei. Dein Kollege auch, also von daher viel Otto Group. Es liegt aber auch daran, dass ihr einen Kulturwandel betreibt und dass ihr mit solchen Thesen rausgeht von wegen ohne Ethik kein Erfolg mehr in Zukunft. Was hat es mit dem Kulturwandel bei der Otto Group auf sich?
Vielleicht mal ganz kurz im Kern, was verstehen wir unter Kulturwandel? Und wir machen das jetzt seit 2014 mit sehr viel Management Attention und einem großen Prozess dahinter. Im Kern geht es ehrlich gesagt darum, dass wir immer wieder die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, hinterfragen müssen. Wir kommen ja gleich noch dazu, warum wir das gestartet haben und was bei uns auch der Auslöser war. Ja, im Kern geht es darum, immer wieder zu hinterfragen, was für Gewohnheiten, was für Verhaltensmuster schleichen sich eigentlich in so einem großen Konzern, der über Jahre lang, Jahre eben schon am Markt auch besteht, was schleicht sich da ein, was ist total gut, was macht uns total erfolgreich. Und was hindert uns aber auch daran, in der aktuellen Dynamik erfolgreich zu sein und da dann zu gucken, wie können wir denn solche Muster vielleicht brechen, solche Gewohnheiten hinterfragen?
Geht es auch darum, dass sich die Welt quasi drumherum wandelt und man sich anpassen muss? Also sind das auch solche Sachen? Also heißt das auch so viel wie, sind wir noch zeitgemäß?
Absolut, das ist eigentlich der Kernausgangspunkt, dass sich die Welt wandelt und in den letzten 4 Jahren noch mal schneller und dynamischer und spektakulärer als je gedacht. Und dann kommen wir mit dem Gewohnten an unsere Grenzen. Und das haben wir 2014 einmal sehr, sehr stark gemerkt in einem wirtschaftlich schwierigen Ergebnis. Das war für uns so ein bisschen der Wake-up-Call, wo wir gesagt haben, ganz ehrlich, wir können hier strategisch, projektseitig, uns auf die Hinterbeine stellen, da sind wir eigentlich gut aufgestellt, haben gute Ideen. Wenn wir das in der Art und Weise der Zusammenarbeit so weitermachen, sind wir zu langsam und werden am Markt keine Perspektive machen. Da kommen auch die Konkurrenten und überholen uns. Ne? Also als Beispiel, die Art und Weise, wie wir hier Informationen miteinander teilen. Es funktioniert mittlerweile ja überhaupt nicht mehr. Oben der Kopf weiß alles und orchestriert dann irgendwie Command and Control den Rest der Mannschaft, sondern wir müssen in einer völlig anderen Transparenz miteinander arbeiten, damit die Leute handlungsfähig sind, selbstständig Entscheidungen treffen können. Wenn man das aber nicht gewöhnt ist, dann braucht es einen Prozess, um das zu üben, zu trainieren, kritische Punkte anzusprechen und dann in was Zeitgemäßeres, das hast du ja gerade angesprochen, zu übersetzen.
Was ist denn aus deiner Sicht zeitgemäßer? Also wenn die Krisen, wir haben es ja gerade schon besprochen, irgendwie die letzten 4 Jahre waren dann doch nochmal spezieller als 2014 oder generell mit Corona, Thema E-Commerce jetzt, was ja auch für die Otto Group relevant ist.
Ja.
Wie kann man denn eine Kultur auf so eine Dynamik überhaupt anpassen?
Vielleicht machen wir es ganz konkret an einem Beispiel Einbindung, Partizipation. Also so ein Buzzword, aber das merken wir ja als Beispiel in dieser ganzen Diskussion um Corona, Hybrid, Remote, Homeoffice und Co., wo wir wo wir einfach gucken müssen, wie kann man da Antworten drauf finden, die eben nicht, und das liegt ja auf der Hand, die eben nicht ein Top-Management entscheiden kann, weil das so viele unterschiedliche Situationen sind in so einem großen Konzern, wenn man die Sinnfrage da stellt und sagt, welche Art der Arbeit macht eigentlich wo, auf welche Art und Weise Sinn, dann sind die Experten ja in der Regel die Teams, die Schnittstellen, die das für sich selber definieren müssen. Und ich glaube, daran kann man bei uns vielleicht ganz gut sehen, dass wir ja einen Ansatz hier für den Otto Group Campus fahren, wo wir sagen, wir machen das iterativ und geben den Teams, ja, Angebote an die Hand, wie die für sich selber gucken können, für welche Art von Arbeit sind die eigentlich wie im Homeoffice, auf dem Campus, wie organisieren sie sich da? Und das ist für mich eigentlich die zeitgemäße Antwort für Selbstverantwortung, Eigenständigkeit, Einbindung der Mitarbeitenden, mit einem ganz klaren Rahmen, der ja da sein muss, damit es nicht im Chaos endet.
War es früher nicht so, dass gerade so in Krisenzeiten und die letzten Jahre haben uns ja durch mehrere Krisen gleichzeitig geführt.
Ja.
War es ja oft so eigentlich, dass dann gesagt wird, okay, jetzt wird noch mehr von Top-Down entschieden. Ja, es ist irgendwie große Krise, jetzt braucht es irgendwelche Alpha-Tiere und die geben jetzt den Weg vor.
Ja.
Verstehe ich das richtig, dass ihr sagt, genau das ist eigentlich für unsere Kultur und für unsere Herausforderung der falsche Weg. Wir brauchen, dass möglichst viele mitdenken und selbst wissen, wo sie am wirksamsten sind.
Ja, du sprichst ein total spannendes Spannungsfeld an, weil zum einen brauchst du in der Krise ja Orientierung und Klarheit und Geschwindigkeit. Und Geschwindigkeit und Partizipation ist per se einfach ein schwieriges, sind einfach zwei schwierige Sachen, die wir irgendwie zusammenbringen müssen. Das heißt, wir sehen auch, dass wir klare Orientierung haben, schnellere Entscheidungen von oben auch mal schneller vielleicht durchsteuern müssen. Das müssen wir aber kombinieren und das gelingt uns mal besser und mal schlechter mit einer guten Transparenz, immer zu gucken, wo ist Einbindung möglich, wo ist Partizipation möglich, aber es ist ein Spannungsfeld und das erleben wir genauso. Ne? Also weil, das habe ich ja gerade erzählt, wir arbeiten seit Jahren im Kulturwandel darauf hin, dass wir anders führen, dass wir partizipativer führen, dass wir auch mit unterschiedlichen neuen Führungsmodellen arbeiten und Co. Und dann, wie du es gerade schon gesagt hast, ist es völlig klar, in der Krise braucht man eine klare Orientierung, schnelle Entscheidungen. Also das sehen wir total als Spannungsfeld. Das heißt ja aber nicht, dass man nicht best of both worlds zusammenbringen kann und den Methodenkoffer, den wir uns als Organisation über die Jahre jetzt erarbeitet haben, jetzt gerade jetzt weise dazu nutzt, zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, teilweise vielleicht auch unannehmige Entscheidungen, aber gleichzeitig, Instrumente aus unserem Koffer zu holen, wo wir andere Dialogformate, eine bessere Transparenz irgendwie dazu haben, damit das nachvollziehbar wird und die Leute dann mitziehen bei den Entscheidungen.
Nee, finde ich spannend. Also, dass ihr das auch als Spannungsfeld wahrnehmt, ja, und dich cool. Da jetzt, ist jetzt schon ein gefährlich politisches Wort geworden, aber nicht ideologisch in gewisser Weise dran geht und sagt, nee, es muss immer nur rein partizipativ sein oder es kann nur von oben runter gesteuert werden, sondern zu gucken, wie kriegt man es zusammen?
Es geht auch, ehrlich gesagt, bei uns im Prozess nicht darum, irgendeine basisdemokratische, was weiß ich was zu werden, sondern sehr klug zu schauen, was hilft in welcher Thematik gerade und dann vor allen Dingen so ein bisschen das Reflexionsvermögen der Organisation zu stärken, zu sagen, ne, Moment mal, fallen wir gerade in eine Gewohnheit zurück, von der wissen wir, die hilft uns auch in der aktuellen Situation nicht weiter oder kann man es nicht irgendwie anders lösen, aber es heißt nicht, Unser Ansatz ist nicht in irgendeine One-Size-Fits-All-basisdemokratische, keine Ahnung was, Richtung zu gehen.
Aber du hast jetzt eben gesagt, also es geht ja um Wandel. Und was mir noch nicht ganz klar ist, geht es jetzt, also was muss sich wandeln? Geht es vor allem um Strukturen oder geht es um Werte?
Spannende Frage. Also, wenn ich jetzt rein auf das gucke, was wir als Prozess, als Kulturwandelprozess begreifen, geht es sehr stark um Verhaltensmuster, habe ich ja gerade schon gesagt, Art der Zusammenarbeit, um die Kultur, die ist dann ja irgendwie sozusagen nicht greifbar, sondern dann drehst du an Strukturen, dann drehst du an Führungsmodellen, dann drehst du an Kommunikationstools, also an sehr harten Hebeln sozusagen, um einmal zu gucken, wie verändert sich eigentlich so, wie verändert sich darüber eben unsere Art der Zusammenarbeit. Wenn ich jetzt auf unsere Werte gucke, haben wir auch im Rahmen von Kulturwandel, von unserem Kulturwandelprozess einen großen Wertedialog angestoßen und bei uns, wir nennen das den Code of Ethics, entwickelt. Im Übrigen zum Beispiel da einen total partizipativen Prozess. Auch das war es. Vor 10 Jahren hätte sich da oben irgendwo im Management, hätten die sich eingeschlossen, Agentur beauftragt, zack, 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 wer darauf geschrieben und dann irgendwie so ein bisschen Plakate aufgehängt. Ich glaube, das ist auch irgendwie so ein bisschen, ich meine, heute
kommt
ist das,
glaube bekannt vor aus anderen
genau.
Unternehmen.
Genau, und dann hängt man die Werte möglichst so hoch, dass alle drunter durchlaufen können. So, ne? Also das heißt, da haben wir gemeinsam mit der Organisation unseren Code of Ethics entwickelt und Unternehmenswerte definiert. Wir sind sowieso über unsere Eigentümerfamilie natürlich sehr, sehr stark werteorientiert. Das ist im Übrigen auch immer unser Rahmen, aber da sind Werte drin, die zum Teil im Spannungsverhältnis zueinander stehen und wir begreifen diesen Code of Ethics auch nicht als irgendwie starres Gerüst, sondern eher als so eine Diskussionsgrundlage zu sagen, Moment mal, der Wert Nachhaltigkeit und der Wert Wirtschaftlichkeit und der Wert Generationenverantwortung, die sind ganz schön schwer unter einen Hut zu kriegen und wir müssen mal drüber diskutieren und wie geht denn das gerade? Also es ist eher eine Basis für einen guten Dialog, ein Streitgespräch, was auch immer in der Organisation, aber es ist so ein Grundgerüst, was wir gemeinsam entwickelt haben.
Ja, vor allem ist das, stelle ich mir das auch schwierig vor, weil auf der einen Seite zu sagen, wir müssen flexibel und wandelbar bleiben und müssen ja irgendwie auch im Zeitgeist bleiben. So, man kennt ja genug Unternehmen, die es nicht geschafft haben. Auf der anderen Seite aber auch weiterhin zu sagen, aber wir stehen ja auch für was. Es ist vielleicht auch nicht alles verhandelbar und wir können vielleicht auch nicht jede Form annehmen. Das ist vielleicht irgendwie interessant, auch sich zu überlegen, wie viel Veränderung ist eigentlich realistisch und wo kann man auch sagen, nö, das wird bei uns so bleiben, ne? Dieser Wert.
Ja. Ich glaube, was da bei uns im Prozess wichtig war und manchmal, glaube ich, auch ein bisschen zu kurz gekommen ist, gerade am Anfang, ist diese Wertschätzung von dem, was gut ist und was da bleiben soll. Ne? Also ich begleite den Prozess seit 2014. Wir waren da am Anfang, gerade die ersten 2 Jahre, super radikal unterwegs, um überhaupt erstmal so ein bisschen das Verkrustete aufzubrechen. Und jetzt, sage ich mal, mit dem Wissen von heute, wäre es, glaube ich, cool gewesen, da auch noch Momente stärker einzubauen, um Wert zu schätzen, was auch gut ist. Also wir haben das auch ganz stark gemacht. Wir haben mit der Organisation zusammen mal erarbeitet, welches Verhalten macht uns total erfolgreich. Und das ist auch gut so, dass es da ist. Und wo müssen wir es aber auch ergänzen, um so andere Fähigkeiten? Beispiel Harmonie. Wir sind super harmonisch. Wenn wir uns hinter was versammeln, dann ziehen wir auch alle an einem Strang. Wir sind aber nicht so konfliktfreudig. Das kann aber an bestimmten Situationen total wichtig sein, dass Dinge anders zur Sprache kommen. So, und das ist halt, was, wo du gerade ansprichst, wo man sagt, da wollen wir uns bestimmte Dinge natürlich erhalten, aber wir wollen sie ergänzen um neue Fähigkeiten. Das ist immer so das Trainingsfeld, was wir dann aufmachen. Ich glaube aber grundsätzlich in so einem Veränderungsprozess immer Momente einzubauen, wo man wirklich wertschätzt, was auch da ist. Hätten wir, glaube ich, auch noch an der einen oder anderen Stelle am Anfang nochmal anders einbauen können, weil wir natürlich da, ne, aus der Strategie raus gestartet, Musterbrüche, um wirklich was zu verändern, eher so ein bisschen 2 Schritte schneller waren als
aber das ist
als
so
geplant.
Vernünftig. Also so läuft es. Also du hast es ja schon gesagt, es ging ja darum, das Verkrustete aufzubrechen.
Ja.
Und da braucht man vielleicht auch einfach ein bisschen Anlauf. Wichtig ist halt, dass man das Reparieren hinterher nicht vergisst, glaube ich. Ne? Und dass nicht jedes Aufbrechen von Kruste zwangsläufig ein Erfolg ist. Manchmal muss man sie auch wieder aufkleben. Aber ich glaube, man braucht den Anlauf. Sonst, wenn man so ein bisschen versucht, da wie so ein Archäologe mit dem Pinsel da irgendwie die Schichten nach und nach abzutragen, dann sitzt man in 100 Jahren.
Ja, ich finde es trotzdem spannend zu überlegen, wie kann man milde sein mit den alten Schläuchen, die ja zum Teil auch wirklich Gutes geleistet haben und ja, immer noch da sind und irgendwie eine gute Pipeline sind auch für vieles. Also wie kann man so einen Transformationsprozess milde machen? Ich glaube, klar, in der Retroperspektive kann man immer sagen, es brauchte diese, so wie jetzt Tobias sagt, es brauchte irgendwie so eine Spitzhacke zumindest für den Anfang.
Ja.
Aber vielleicht gibt's ja wirklich dann auch mildere Formen des Aufbrechens. Vielleicht hier und da mal ein Skalpell. Also finde ich total spannend, weil ich kann mir das gut vorstellen, da erstmal loszurennen, gerade in so einem großen Konzern und Gas zu geben. Da braucht vielleicht wirklich teilweise genau diese Dynamik am Anfang. Und dann kann man ja trotzdem hinterher sagen, ach schade, jetzt im Nachhinein hätten wir es eigentlich anders gemacht, aber vielleicht wäre man sonst gar nicht erst hingekommen.
Ja.
Das ist ja manchmal so dieses Dilemma da, in dem man dann da unterwegs ist.
Ja, ich glaube, was im Kern dann wiederum das fällt mir jetzt gerade auf, wo wir reden, im Kern so ein bisschen unsere Stärke ist, dass wir gerade auch mit der Eigentümerfamilie und Benjamin Otto und Dr. Otto und auch dem Vorstand immer wieder Menschen haben im Top-Management, die das Go geben, Sachen zu hinterfragen. Also das ist ja genau der Punkt. Man greift ja auch so ein bisschen in dem Moment, wo man sagt, es muss sich was verändern, sagt man ja erstmal, stellt man ja erstmal eine Frage, wie gut das denn alles war, was da passiert ist. Und ich glaube, dass bei uns im Prozess das total wichtig war, dass genau das Top-Management das da so stark das Go für gegeben hat, das hinterfragen zu dürfen.
Wenn vielleicht einmal nochmal so einen Schritt zurück oder auf die Metaebene. Wie würde jemand wie du, der so seit vielen Jahren, wenn wir sagen 2014, seit über 10 Jahren in so einen Transformationsprozessen unterwegs ist und Unternehmenskultur versucht zu bauen, wie würdest du denn Unternehmenskultur beschreiben? Was ist das? Das ist ja so ein bisschen diffus.
Ja.
Irgendwie man kann, du hast eben gesagt, es gibt irgendwelche Stellen oder harte Hebel, die man ziehen kann, wo man sagt, okay, die sind kulturbildend.
Ja.
Aber was ist es aus deiner Sicht? Was ist Unternehmenskultur?
Ja, da gibt's ja verschiedene Ansätze. Ich finde, am plakativsten ist immer so ein bisschen der Eisberg. Also was ist das beobachtbare Verhalten? Was sieht man einfach, wenn man reinkommt? Der Klassiker, wer spricht als erstes am Tisch? Wie lang sind Redeanteile? Also sozusagen alles das, was man beobachtbar wahrnimmt. Und dann schlummert natürlich noch einiges unter der Oberfläche an Haltung, Einstellung, Werten und Co. Für mich ist immer das Griffigste, sage ich mal, wenn ich wirklich so einen Prozess anstoße und an Kultur was verändern will, ist immer das, alles das, was beobachtbar ist, mal zu erfassen, mit den Menschen zu erfassen, also gemeinsames Verständnis davon zu entwickeln, welche Spielregeln erleben wir denn hier? Wir haben zum Beispiel am Anfang von unserem Prozess überall in den Kantinen mal einfach weiße Wände aufgehängt oder weiße Plakate aufgehängt und einfach mal so ein bisschen die Spielregeln gesammelt, die vielleicht nicht irgendwo stehen, sondern einfach sozusagen die geheimen Spielregeln auch gesammelt, um mal zu gucken, auf was können wir uns denn hier einigen, wo wir doch alle wissen, nach den Regeln spielt man hier. Das ist eben sozusagen das Verhalten, was wir beobachten können. Also man muss es irgendwie sichtbar machen. Mein Tipp wäre auch immer, wenn man wirklich an den Kern will, immer gerne mit so einem Schmunzler versehen, gerade wenn es noch nicht so geübt ist, wirklich kritisch darüber zu sprechen, welche Verhaltensweisen finden wir denn hier, also finden wir vor, finden wir aber nicht gut. Und dann hat man aber mal so eine erste Basis, um zu sagen, okay, wenn wir die Muster hier sehen, woran müsste man mal drehen? Was könnten wir denn versuchen, mal zu ändern?
Aber total spannend, ne? Also dieses Spannungsfeld zwischen den geschriebenen und den gelebten Regeln. Ja. Also mir fällt da, ich habe ja in der Redaktion gearbeitet und natürlich sind da alle gleichberechtigt. Und das ist ganz wichtig, dass in der Redaktionskonferenz alle auch ihre Meinung sagen und das ist auch alles, ne? So. Aber am Ende des Tages gibt es so wahrscheinlich eine Person, die entscheidet und die rasiert halt alles ab, was irgendwie nicht passt. Also ist schon interessant, ne? Was so propagiert wird und was am Ende des Tages wirklich gelebt wird.
Ja, und ich glaube, wo man immer aufpassen muss, nicht in die Falle zu tappen, so sehr lautstarke Meinungen erstmal zu nehmen und zu sagen, Mensch, das ist es doch, weil auch das ist natürlich die Erfahrung, wenn man so einen Prozess aufzieht als sag ich mal, Transformationskulturwandel-Team, wird man Projektionsfläche für alles, was gerade blöd ist, schlecht ist, keine Ahnung was.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, immer wieder den Fokus drauf setzen, okay, auf was einigen wir uns im gesamthaft, was sind so die Muster, was sehen wir und welche wollen wir dann eben aufbrechen, angehen, und dann kann man ja, ne, mit Interventionen arbeiten. Genau.
Aber es heißt ja auch, wenn Kollege Bernd irgendwie findet, dass das irgendwie was nicht gut läuft, aus dem und dem Grund, muss man vielleicht auch in Kauf nehmen, dass das eine persönliche Befindlichkeit ist und dass das nicht Kultur zu nennen ist.
Genau, also ich würde immer sagen, erstmal ist es gut, dass er es sagt. Es spricht schon mal für eine Kultur, wo Dinge angesprochen werden können. Und dann, ja, ist es aber natürlich so, dass Kulturwandel, finde ich, ja so ein Riesensammelbegriff ist, wo man dann auch immer aufpassen muss, dass da nicht alles und nichts mit irgendwie erschlagen wird, sondern so. Und deswegen merkt ihr auch hier, also komme ich ja immer wieder zu dem Punkt zurück, im Kern, welches Verhalten zeigt sich, hilft uns das gerade in der Situation oder genau nicht, und dann gucken, wie brechen wir es auch. Und da gibt's halt leider nicht den Schalter oder die PowerPoint, wo ich dann so schreibe, von XY hinzu, so, sondern dann, und das liebe ich dann wiederum, ne, werden wir kreativ und arbeiten, ja, mit, also wir, ne, in meiner Sprache Intervention, aber machen dann sowas wie einen Quick-Test, den wir durch die Organisation tragen, wo man sagt, Mensch, das, was du hier gerade machst, und es kommt dir so vor, als wenn du es eigentlich nur für dich selber und zur Arbeitsbeschäftigung machst, lass das doch mal 3 Wochen und guck, ob jemand quiekt, einfach in so einem Prozess zu gehen, zu trainieren, ne, wie löse ich mich von sinnlosen Aktivitäten, und dann wird es wirklich auch in Teilen ja total banal, und dann geht's in so Übungsphasen und Trainingsphasen und Ausprobieren, und also, dann merkt man so 1-2 Jahre später, ach Mensch, wir sind tatsächlich in so eine Verhaltensänderung gekommen. Aber du hast ja auch immer so lange Zeithorizonte. Ne?
Aber hartes, also das Umlernen. Ist ja Training, Umlernen, Entlernen, ja, so ein bisschen, ja, also Unlearning.
Voll.
Das ist ja interessant, so, weil wir mir jetzt, also das, ich glaube auch, dass es nur so funktionieren kann, aber es ist ja tierisch aufwendig, ne?
Es ist tierisch aufwendig. Die Erfolge zeigen sich in super langen Zeitfenstern. Vielleicht auch der Tipp, lange in so einem Prozess sein, um dann wirklich zu sehen, was ändert sich. Denn genau, also am Anfang ist es erstmal viel unbequem sein, aushalten, dass ja man selber ein Auslöser für Veränderung ist, und Veränderung ist erstmal anders. Und ich würde auch immer sagen, das Barometer für, macht man einen guten Job, ist dafür, wie viele Leute sich erstmal beschweren, weil dann merkst du halt, dass was anders, dass man mit was anderem um die Ecke kommt.
Und wo fängt man an? Oben oder unten? Was ist besser?
Wir haben ja eine Mischung gemacht. Allerdings haben wir erst wirklich, wirklich angefangen, auch mit einem großen Kickoff, als klar war, dass bei uns der Vorstand auch die Verantwortung für den Prozess übernimmt. So, und das wäre auch immer, also der Fisch stinkt vom Kopf, dass sozusagen, wenn man wirklich radikal andere Sachen ausprobieren will und die sich nicht klar committen, dass man Dinge ausprobieren darf und hinterfragen darf, dann ist, also dann macht man das genau einmal, dann sagt irgendwie jemand, nee, das ist irgendwie doch nicht so angenehm, und dann war es das auch wieder. Also ich glaube, so, das ist das Erste, dass man einmal dieses klare Go und Commitment haben muss, und als Zweites dann natürlich sofort Mitarbeitende aktiviert, ne? In der ersten Phase würde ich auch mal sagen, die Lust haben, Dinge treiben wollen, verändern wollen. Wenn sich Kritiker melden, mega, dann kann man nämlich genau gucken, wie muss man den Prozess verbessern, ne? Ganz offen sagen, cool, verstanden, wie kann man nochmal anders arbeiten, aber im ersten Schritt, also ist bei uns, also warum sind wir heute noch in dem Prozess? Weil wir wirklich Zeit aufgewandt haben, viel in individuelle Gespräche gegangen sind, zu gucken, was braucht es noch, damit ihr an den Start geht, liebe Vorstände, und ne, wirklich sagt, ihr übernimmt Verantwortung und stellt einen guten Rahmen für so einen Veränderungsprozess.
Mir ist damals aufgefallen, ich weiß ja gar nicht, wer das bei euch ist, aber da hat dann gesagt, hallo, ich will jetzt geduzt werden, Krawatte ab, und ich bin der Horst. Ne? Ich glaube so, das ist doch kein Kulturwandel, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Oh, danke, dass du es ansprichst, weil das eine ist, glaube ich, so ein bisschen, was medial draus gemacht wurde, und das andere ist, was bei uns im Prozess passiert ist. Mhm. Weil das Erste ist, dass das keine geplante Maßnahme des Kulturwandelprozesses war.
Nee, klar.
Und das Lustige ist aber, dass ich ganz oft ja angefragt werde für, wie machen wir diesen Prozess, und dann häufig sowas kommt wie, du machst jetzt hier eine kurze Keynote, und dann haben wir überlegt, wollen wir dann auch
Oder die Krawatten abnehmen.
Und die Krawatten abschneiden, genau. Und bei uns, würde ich sagen, war das einfach ein Symptom für an der Stelle, jetzt klopfe ich mir uns mal kurz selber auf die Schulter, für einen gut gemachten Prozess in dem Sinne, dass wir am Anfang sehr viel investiert haben in die Vorstandsteppichetage zu erden mit der Organisation und dass wir viel einfach erstmal so offene Q&A-Sessions gemacht haben. Was sind eigentlich hier die Pain Points, wo müssen wir ran? Und in dem Zuge irgendwann, Rainer Hillebrand war das damals im Vorstand, in einer Runde auch mit Kollegen und KollegInnen saß und da einer fragte, sag mal, das ist die erste Company, in der irgendwie nicht das Du etabliert ist und wieso das eigentlich so ist. Und zu dem Zeitpunkt haben sich unsere Vorstände regelmäßig auch zum Thema Kultur getroffen und Rainer Hillebrand brachte das in die Diskussion mit den anderen Vorständen ein und sagte, Mensch, irgendwie ist es doch eigentlich merkwürdig und er würde eigentlich ganz gerne in dem Zuge das Du anbieten. Und dann gab es auch wirklich eine lange Diskussion auch dazu im Vorstand, auch mit Blick auf Ängste, gewerbliche Kollegen das Du anzubieten und ist das nicht dann irgendwie, macht das was mit Augenhöhe und keine Ahnung was. Und die haben sich am Ende entschieden zu sagen, komm, wir bieten es an, dass man uns eben duzen kann. So, das hat jetzt ja gar nichts damit zu tun, das ist eine Verordnung und keine Ahnung was ist, aber natürlich kann man das, glaube ich, so lesen. Was dann passiert ist, und das war genial, dass 2 Wochen lang alle Berührungspunkte mit dem Kulturwandel hatten, nämlich jeden, mit dem man bis dato ja zu tun hatte, am Telefon, musste man ja mal kurz klären, wie spricht man sich jetzt eigentlich an? Also es hatte sofort einen total spürbaren Effekt und einen anderen kurzen Dialog mit Leuten aus der Organisation, weil man genau das ja einmal kurz klären musste. Wie sprechen wir uns jetzt eigentlich an? Und das war, glaube ich, sozusagen das, was natürlich genial war, weil es war für ganz viele eben spürbar, wie Kulturwandel sich ausdrücken kann. Es war total griffig und es wäre aber ganz komisch gewesen, hätte es diesen Prozess nicht gegeben. Ich finde, ich weiß nicht, kennt ihr El Hotzo? Der hat so ein ganz cooles Zitat mit irgendwie, wie geht das jetzt, irgendwas mit das Unternehmen immer noch glauben, irgendwie Team-Events würden irgendwie die Kultur verbessern, wenn ich Lasertag mit Leuten spiele, die ich eigentlich gar nicht duzen will, irgendwie awkward, so in der Art. Und ich finde, das zeigt es ganz gut, weil es war zu dem Zeitpunkt natürlich, man hat darüber diskutiert, manche haben ein bisschen gezögert, manche haben das irgendwie ein Jahr später angeboten, manche haben sofort mitgemacht, weil es genau gepasst hat, aber es ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass wir dieses Nähe-Distanz-Verhältnis und diese Augenhöhe zu dem Zeitpunkt angefangen hatten, auseinanderzubrechen. Weil das natürlich auch so ein Machtthema ist, ne? Sieht sich, duzt sich, Inner Circle, Outer Circle, keine Ahnung was. Aber und so gab es sozusagen ja so eine Öffnung.
Also es ist eine Illusion zu behaupten, dass ein Unternehmen nicht auf Macht basieren würde. Also gerade das, ja. Ihr seid ja eben nicht die von dir vorhin erwähnte Basisdemokratie. Insofern, ich habe auch schon Duzangebote freudig abgelehnt, weil ich dachte, ja. Du hast mich jetzt 7 Jahre gesiezt so und auf einmal, total. Weil das hip ist, so,
wollen wir. Ja, Journalisten sagen, sind aber auch ein bisschen schwierig, ja, kritisch, ne? Im Umgang stimmt, teilweise.
Ja, genau. Wir haben auch keinen Bock, uns auf den Arm nehmen zu lassen von manchen Leuten. Deswegen kann es auch mal sein, dass da ein Duzangebot abgelehnt wird.
In so einem Transformationsprozess und dann vor allen Dingen, wenn man sagt, Leute, wir wollen mehr Partizipation, wir wollen euch mehr mitnehmen und wir brauchen so eine Flexibilität, Agilität und Co., dann kommt man ja auch trotzdem schnell in Hierarchiestufen, Machtverhältnisse, die sind ja da. Inwieweit weicht ihr die auf und inwieweit ist Macht für euch ein Problem, beziehungsweise auch einfach Mittel zum Zweck, dass Sachen umgesetzt werden. Wie ist das Verhältnis zur Macht bei euch? Damit meine ich jetzt nicht den Kontakt nach Berlin.
Naja, erstmal wird das Verhältnis zur Macht ja ganz klar darüber deutlich, dass wir das Ganze überhaupt erst umgesetzt haben, als klar war, der Vorstand gibt den Startschuss dazu und fordert auf, Dinge zu hinterfragen. Und die zweite Message, die sie im Übrigen gesendet haben, war, dass sie nicht wissen, wo das Ganze hinführt, aber dass eins klar ist, dass sie mit sich selber anfangen. Das heißt, da haben wir natürlich diesen Machtaspekt in so einem hierarchisch getriebenen Unternehmen genutzt mit Blick auf Umsetzung wäre völlig irreal gewesen, wenn die nicht mitgemacht hätten. Und gleichzeitig, in dem Moment, wo sie dahinter stehen, zieht es natürlich auch Leute an, die mitmachen, egal aus welchen Beweggründen. So, das heißt, das ist so mal das Erste. Und dann haben wir immer geschaut, egal in welchen Initiativen wir gearbeitet haben, dass wir eine gute Mischung eben haben aus Leuten, die Entscheidungsmacht haben und Dinge umsetzen können und sozusagen allen möglichen Hierarchieebenen. Auch da, um die, also ganz klar genutzt einfach, damit sich Dinge verändern. Was wir aber auch erlebt haben, waren Ängste vor Machtverlust. So, die sich, glaube ich, auch gefragt haben, Mensch, wohin geht das hier? Ist es, also wie gesagt, ich habe schon gesagt, am Anfang waren wir sehr, sehr radikal, sehr schnell, wirklich haben ganz andersartig zusammengearbeitet im Kulturwandelprozess, als das die gesamte Organisation bisher kannte. Und haben dann aber immer versucht, so Dialogmomente einzubauen, zu gucken, wofür machen wir das? Es geht darum, die Zukunftsfähigkeit des Konzerns zu sichern. Wer hat hier also unterschiedliche Angebote gemacht, damit, was weiß ich, wenn eine Führungskraft in dem Moment gedacht hat, Moment, mich überrollt hier der Prozess und es ist eigentlich nur ein Prozess, um mich am Ende abzusägen. Gute Angebote gemacht, was ist eigentlich dein Gestaltungsspielraum hier? Wie kannst du dich einbringen? So, also immer wieder Angebote gemacht, um zu sagen, was kann deine Rolle hier drin sein? Was wir explizit nicht gemacht haben, ich weiß nicht, ob ihr das gerade auch, ob das noch eine Frage von euch auch dann im Anschluss wäre, was wir nicht gemacht haben, ist, man könnte ja auch sagen, veränder die Kultur, veränder einfach die Personalsituation sozusagen, also mach das über Menschen. Und da sind wir an einem Kulturelement, was wir uns bewahren hier, dass wir eben nicht in der Hire and Fire Mentalität unterwegs sind und explizit gesagt haben, das passt überhaupt nicht zu uns. Egal wie radikal wir diesen Prozess angehen, aber wir machen das gemeinsam und nicht mit so einem,
so Fußballtrainermäßig.
Genau.
Wie ist das denn aber mit der, also Hire and Fire ist ja die eine Sache, das wäre ja das Aktive, aber wenn ihr neue Stellen ausschreibt und die Menschen jetzt über die letzten 10 Jahre erfahren haben, Kulturwandel ist ein Thema, also gerade wenn ich jetzt vielleicht mich Richtung Bewerbung bei der Otto Group entscheide, dann werde ich da ja auf jeden Fall irgendwann im Prozess drüber stolpern, dass da was passiert. Wie erlebt ihr das im Recruiting, auch in der Attraktivität nach außen? Was macht das mit den Leuten, die sich bewerben?
Ja, das ist spannend, weil ich regelmäßig im Onboarding neue Mitarbeitende begrüße und wir dann auch immer eine Runde machen, warum sind die hier, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden, und es kommt wirklich immer Werte, Nachhaltigkeit, Kultur wird hier ernst genommen, gleich, ich werde hier ernst genommen. So, das ist, glaube ich, das, was wir total erleben. Es hat aber auch eine Fallhöhe, ne? Weil du musst auch delivern auf der Ecke, weil das ja mit Erwartungshaltung verbunden ist.
Ja, und habt ihr denn, das kann ich gut nachvollziehen, das ist ja irgendwie auch schön, wenn man sich gäbe es keine Fallhöhen mehr, dann steigt man ja auch nicht auf als Organisation. Also ich glaube, das sagt man schnell, aber eigentlich ist es ja gut, wenn es das gibt. Wie ist das denn? Versucht ihr dann diese Menschen, die neu einsteigen, du hast gesagt, du bist beim Onboarding mit dabei, gerade die ersten 100 Tage oder so, sagt man zumindest bei Führungspersonen, aber auch bei anderen, sind ja sehr maßgeblich dafür, wie man sich mit seinem Job committet, ob man bleibt, wie man sich wohlfühlt, ob man aufgeht, ob man Gas geben kann. Was macht ihr da? Also wie ist da Kultur, wie wird Kultur da geprägt oder gestaltet von euch?
Ich muss mal gucken, ein bisschen, was ich jetzt rauspicke, wie ich antworte, weil wir sind ja ein Riesenkonzern mit verschiedenen Einheiten, aber ich würde es mal am Beispiel jetzt Otto oder Otto Group machen, sozusagen hier für den Campus gesprochen, weil natürlich machen das die einzelnen Companies individuell, ne? Aber bei uns ist es natürlich so, dass die hier in einen Onboarding-Prozess kommen, dass wir total darauf achten, dass wir, ne, schnell denen eine Möglichkeit zum Netzwerken geben, zum Connecten auch mit anderen Menschen geben. Und was ich immer so spannend finde, ist, gerade wenn man die so nach 2, 3 Wochen in einer Runde nochmal zusammenbringt, die mit einem frischen Blick auf die Kultur zu blicken zu lassen. Und wir haben es ja eben schon gesagt, ne, was ist Kultur? Das, was alle eigentlich nach 2 Minuten merken, wenn die hier reinspazieren. Und die können das schon sehr, mit einer sehr scharfen Beobachtungsgabe, finde ich, sehr genau benennen, was sie an Mustern und so sehen. Und das finde ich immer spannend, um das nochmal als, für mich natürlich immer, um das als Benchmark zu sehen. Wo stehen wir eigentlich? Wo machen wir wieder einen Rückschritt? Wo wir dachten, Mensch, wir wären eigentlich schon weiter. Und das finde ich nochmal so einen spannenden Blick eigentlich von neuen Mitarbeitenden. Und dann ist es aber so, dass wir immer versuchen, möglichst schnell Angebote zu machen. Also einmal klar die Message, ne, Kultur ist uns total wichtig und du hast eine Möglichkeit, sie zu gestalten. Und dann eben vor allen Dingen darüber erstmal aufzuklären, was sind hier Möglichkeiten. Also Kultur hat, Arbeit hat dann ja super viele Facetten. Wir haben sehr, sehr starke Communities, gerade im Bereich Diversity, wo man sich einbringen kann und Co. Also wir haben in den Einheiten lokale Kulturwandelteams, die lokal Kultur treiben, immer je nach Schwerpunkt, der da gerade wichtig ist. Das heißt, einfach da die Mitarbeitenden zumindest immer wieder zu versuchen, die in eine aktive Rolle zu bringen oder Angebote zu machen, die ja total unterschiedlich sein müssen, im Team einen Blick für Veränderung einzunehmen, in der Community sich für Diversity zu engagieren. Also da gibt es ja von bis und da einfach immer gut zu gucken, wie macht man die Angebote. Wir arbeiten auch mit natürlich viel Digitalangeboten tatsächlich und sind sehr stark auf der Ecke interne Kommunikation auch dann unterwegs.
Nochmal eine Frage, was macht man denn eigentlich mit Mitarbeitern, die im Laufe des Transformationsprozesses aus dem Unternehmen quasi rauswachsen? Weil sie sich vielleicht nicht mitwandeln wollen, nicht mitwandeln können, weil das Werte sind, die sie eventuell gar nicht mittragen?
Hatte ich ja eben schon mal gesagt, ne, wir haben sozusagen ja nicht so eine Hire-and-Fire-Kultur. Ich finde den Fall viel schwieriger, wenn Mitarbeitenden aus der Group rauswachsen, die das eigentlich total treiben. Also da nochmal zu gucken, Mensch, eher zu gucken, ne, wo sind Blocker, was muss man eigentlich noch aus dem Weg räumen, damit genau Kollegen bleiben, die das treiben.
Aber die anderen können auch die Suppe ganz schön, naja, vergiften, ne? Also wenn da immer einer sitzt und sagt, ich finde das alles doof, ich will das alles nicht und ihr seid alles Idioten.
Genau, und das glaube ich, was wir gemacht haben zu Beginn ist, wirklich mit so einer, also die First Mover als erstes abzuholen, die das wirklich treiben. Und das gepaart mit der großen Management Attention, die da drauf war, hat dann so dazu geführt, dass wir irgendwann so einen Tipping Point erreicht haben mit so einer kritischen Masse, wo dann irgendwie klar war, das macht Sinn, sich da einzubringen und mitzuziehen. Und wenn ich da nicht mitziehe irgendwann, falle ich auf. Und es wird auch mal nachgefragt, sei es von einem Mitarbeitenden, der die Führungskraft mal drauf challenged. Weil das ist, glaube ich, sozusagen das Erste, was wir, ich sag mal, gerade im ersten halben Jahr, irgendwann, was uns dann gelungen ist, so eine Legitimation. Es ist hier gewünscht, Dinge zu hinterfragen. Und dann hatten wir so einen Effekt, der ich sag mal, in einem Raum, wo alle irgendwie irgendwann sich so ein blaues T-Shirt anziehen, fällt halt der jetzt ist das Kleidungsbeispiel total blöd, ne, immer noch einen Anzug anhat, an der Stelle wollten wir ja genau nicht landen, wo man sagt, alle fangen hier an, interdisziplinär sich zu öffnen und haben gecheckt, ich besetze Projekte mit unterschiedlichen Perspektiven, weil es mehr Sinn macht. Dann fällt es irgendwann auf, wenn einer immer noch sagt, nee, mache ich nur irgendwie in meinem standardisierten Muster. Und dann wird da fragen die Leute und es wird sozusagen, es fällt auf. Und ich glaube, das war so ein bisschen den Tipping Point, den wir da hatten. Und dann gab es auch Leute, die das wirklich kritisch gesehen haben, gerade am Anfang, die das richtig, richtig kritisch gesehen haben oder auch jetzt immer noch, wo man sagt, Kulturwandel ist so ein weicher Begriff und was ist das eigentlich wirklich? Mit den Leuten sprechen, finde ich, ist immer sozusagen das, was wir immer, also auch von Anfang an gesagt haben, je offener sich Kritik zeigt, desto besser ins Gespräch gehen. Und du hast ja gerade gesagt, es ist dann natürlich schwierig, wenn einer immer sagt, und das ist alles doof. Ich habe eigentlich noch nicht erlebt, dass man hier bei uns nicht sehr, sehr offen darüber sprechen könnte, was so die Beweggründe dahinter sind. Und meistens genau. Haben die ja einen Punkt und dann wird der Prozess besser, wenn ich den rausfinde.
Und vielleicht haben die Leute doch eine Schnittstelle, ne? Man muss sie vielleicht noch länger suchen als bei anderen. Ist denn das eigentlich insgesamt leichter? Was würdest du sagen, im Großkonzern so einen Kulturwandel hinzukriegen? Ihr seid ja viel starrer, aber auf der anderen Seite habt ihr auch viel mehr Ressourcen natürlich.
Leichter im Vielleicht zu was?
Ja, und zum mittelständisches so. Unternehmen, kleines Unternehmen, also keine Ahnung, so eine 20-Mann-Bude zum Beispiel. Hat es die leichter oder schwerer?
Also wir sind ja viel im Austausch mit Unternehmen aller Größenformen. Wir haben ja das Kulturwandel-Kollektiv, also wirklich ne, so eine Plattform, wo wir ganz bewusst Austausch organisieren mit verschiedenen Organisationen. Wir sagen, wir haben alle die gleichen Herausforderungen und auch nicht alle gute Lösungen. Wir müssen irgendwie voneinander lernen. Das heißt, in solchen Kontexten merke ich, dass ich manchmal natürlich denke, oh, in so kleineren Systemen sind bestimmt manche Dinge leichter umzusetzen. Und dann gibt es da aber auch wieder natürlich nochmal wahrscheinlich, also da gibt es natürlich personengetrieben nochmal viel andere Sachen, weil dann es kommt dann viel mehr auf einzelne Personen an. Also deswegen würde ich sagen, manche Dinge gehen da schneller, aber da gibt es so, ne, wenn du die Spitze nicht im Boot hast, dann kannst du machen, was du willst, auch bei 20 Leuten. So.
Ja, und ihr seid viel heterogener, ne? Von den Einflüssen auch nochmal. Also ihr bekommt wahrscheinlich viel mehr Impulse. So, also es ist ja auch ein Schatz, ne? Also bei der 20er-Gruppe, die ist wahrscheinlich viel homogener.
Ja, und da vielleicht auch nochmal ganz wichtig, also unser Kernglaubenssatz ist eben no, also wir machen kein One-Size-Fits-All. Wir sind auch nicht 2014 angetreten, um eine Konzernkultur irgendwie zu schaffen, sondern wirklich zu sagen, Leute, wie schaffen wir systematisch Möglichkeiten, dass sich bei uns die Töchterfirmen hinterfragen mit Blick auf Gewohnheiten, Verhaltensmuster, Zusammenarbeitsformen, wo brauchen wir eine Erneuerung und wie können wir das dann supporten mit unterschiedlichsten Mitteln, Methodiken. Wir haben einen großen Bereich mit Agile Coaches, die wirklich in Teambuilding-Thematik mit reingehen. Wie können wir das in Führungskräfteprogramme integrieren? Wie können wir ganze Veränderungsprozesse unterstützen in den einzelnen Töchterfirmen? Also ja, haben dann sozusagen so ein ganzes Spektrum eigentlich einmal in die, also aufgebaut.
Diese Glaubenssätze, die du angesprochen hast, oder ist das sowas, was ihr wirklich für euch so auch schriftlich fixiert habt, im Sinne von, ey, das sind unsere positiven Glaubenssätze?
Ja, das ist das, wonach wir auch immer abgleichen, wie wir unterwegs sind. Partizipativ, no one size fits all, gemeinsame Verantwortung bei dezentraler Umsetzung, also wirklich sozusagen auch unsere Leitlinien eigentlich, wie wir diesen Prozess aufbauen, Test and Learn, iterativ einfach die Dinge ausprobieren.
Wie oft ist das verändert worden in den letzten 10 Jahren oder angepasst worden?
Gar nicht.
Okay.
Das sind eigentlich wirklich nach wie vor unsere Leitlinien.
Also zeigt ja nochmal, ich komme ja aus dem Markenbereich, da macht man das ja auch, dass man verschiedene Sachen definiert und zeigt ja eigentlich nochmal, wie wichtig es ist, in dieser Phase gut zu definieren. Also, ja, dass sowas Bestand hat, ne?
Ja, und wir haben uns sehr stark an systemischen Ansätzen orientiert und im Prinzip kannst du unsere Leitsätze 1:1 zu so einem systemischen Organisationsentwicklungsansatz übersetzen, ne? Die Expertise liegt immer bei den Leuten, die das Problem haben, Hilfe zur Selbsthilfe. Also das sind ja, ich sag mal, das hat ja eine sehr langfristige Gültigkeit. Mhm. So.
Ich habe nochmal, also wir sind jetzt 17 Uhr, ne? Ich glaube, wir hatten eine Stunde reserviert. Ich hätte nochmal so jetzt gegen Ende eine sehr umfassende, vielleicht auch ein bisschen dumme Frage, aber die liegt mir auf dem Herzen. Also Kulturwandel, ich sag mal so, dass sich die Welt außenrum wandelt, hat es ja schon immer gegeben. Das ist jetzt ja nicht erst in den letzten 10 oder 20 Jahren entstanden. Warum muss man das denn auf einmal jetzt managen? Früher hat das doch auch irgendwie geklappt.
Oh, sehr gute Frage. Wirklich gute Frage, weil das Ding ist, die Kultur wandelt sich ja so oder so, ob wir uns jetzt auf die Hinterbeine stellen oder nicht.
Man kann es einfach geschehen
lassen. Die verändert sich die ganze Zeit.
Man managt es ja vor allem jetzt, ne?
Also so wie in der Kommunikation, man kann nicht nicht Kultur haben, ne?
Genau, du kannst nicht nicht kommunizieren und du kannst nicht nicht Kultur gestalten.
Unterlassung ist auch Gestaltung.
Also Unterlassung ist auch Gestaltung. Und die Frage ist, wenn es zum Erfolgsfaktor wird und du es dann unterlässt, ist es eigentlich krasser Management-Fail. Und wir haben ja festgestellt, dass für uns die Art der Zusammenarbeit, Verhalten, Kultur gerade zum strategischen Erfolgsfaktor werden. Was wiederum heißt, wir müssen aktiv gestalten und aktiv hinschauen.
Also man könnte es auch so machen, aber es wäre sozusagen eine vertane Chance.
Also aus unserer Sicht, und das ist dann auch wieder ein Glaubenssatz, ist es essentiell, damit wir zukunftsfähig aufgestellt sind. Und genau deshalb machen wir das ja auch mit so einer großen Vehemenz und so einem, sage ich mal, eher, also größeren Aufwand auch.
Ja.
Das
und das ist ja auch schon, wenn man so will, Teil der Kultur, ohne dass man schon überhaupt über die Kultur gesprochen hat,
ja,
dass man über die Kultur spricht. Und es zeichnet ja auch die Otto Group aus. Ich meine, es war, glaube ich, einer der ersten, oder vielleicht, ich glaube, ihr wart die ersten, die damals den Katalog auf CD gebracht hat und damit ins Marketing gegangen
sind. Aber ob das ein Hit war?
Ja, ich glaube, man hat eins zu eins die Struktur adaptiert vom Katalog, nur jetzt als CD abrufbar. Aber trotzdem, man hat immer wieder versucht, sich neu zu erfinden, ja, im Sinne von
Wagnis,
sich an das Neue, ne, anzupassen.
Ist ja ein Wagnis, ne, total, auch den Katalog abzuschaffen.
Genau, oder jetzt irgendwie irgendwelche, ja, Ausgründungen wie About You oder sowas. Also
ja, und das muss sich ja intern widerspiegeln.
Genau.
Also, ne, du kannst ja nicht irgendwie jetzt wieder die nächsten Geschäftsmodelle an den Start bringen und dann kommst du aber. Und das ist ja genau der Punkt, der bei uns 2014 eben auch dieser Aha-Moment war. Wir brauchen eine ganz andere Geschwindigkeit. Dazu brauchen wir eine ganz andere Transparenz. Dazu müssen wir thematisieren, wie wir arbeiten, ne?
Genau. Und das meine ich. Das ist schon so der Meta-Layer Kultur für Kulturwandel überhaupt, dass, ja, man überhaupt in so einem Mindset ist und zu sagen, okay, wie kann ich denn jetzt anpassen? Also das zeigt ja gerade für die Größe, die ihr habt, dass da etwas ist, womit ihr jetzt irgendwie immer auch in Resonanz gehen könnt.
Ja.
So, also das hast du ja ganz am Anfang auch schon gesagt, dass es durch die Inhaberfamilie gestützt ist. Aber ich glaube, das ist ganz entscheidend, sonst hätte man sich gar, sonst wäre man gar nicht auf die Idee gekommen, über, ja, Kulturwandel nachzudenken.
Die eben sehr visionär sind und gleichzeitig so souverän, dass sie das Go geben, auch intern Dinge zu hinterfragen, nicht nur ein Geschäftsmodell zu hinterfragen.
Ja, und wir sind ja hier Thaler und Thaler und da ist es eigentlich auch so, zum Beispiel die Kirche ursprünglich gedacht reformatorisch ist auch so, die Kirche kann nur bestehen, wenn sie sich immer wieder reformiert.
Ja.
Und das ist ja wahrscheinlich auch auf große Konzerne, große Marken zurückzuführen und das sieht man ja eigentlich fast bei allen, die jetzt von wenigen Ausnahmen abgesehen, aber die wirklich über viele Jahrzehnte dabei sind, die haben sich irgendwie ja transformiert, sind mitgegangen. Ne?
Ja.
Also wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Auch so ein abgedroschener Spruch. Aber haben ja oft auch ein bisschen Wahrheit.
Ja.
Heißt aber auch permanenter Schmerz oder permanente Schmerzbereitschaft, ne? Weil du immer irgendwas abschneiden musst, weil du nicht nur, auch das habe ich schon oft erlebt, da gab es Firmen, die haben immer gesagt, oh, das machen wir jetzt auch noch und das machen wir jetzt auch noch und so wollen wir auch sein. Aber du musst eben im gleichen Maße mindestens auch Sachen über Bord werfen und seien es nur liebe Gewohnheiten, ne?
Ja, über Bord werfen und bewahren, ne?
Was wir ja, aber manches musst also du auch cutten, ne? Also du kannst nicht alles sein.
Ja.
Also, du musst ja auch
für, ja, spannend, stehen, dass du es sagst. Wir setzen uns ja immer wieder neue Schwerpunkte in unserem Prozess und das Thema weniger ist mehr, Sachen über Bord werfen, ist bei uns seit 1,5 Jahren unser Trainingsschwerpunkt.
Ah ja, okay. Aber es ist schwer.
Ja.
Es ist befreiend, es ist beides, ne? Es ist so ein bisschen wie Ausmisten zu Hause. So, man freut sich, dass der Boot nicht mehr so voll ist, aber irgendwie hätte man vielleicht diese Erinnerung doch noch ganz gern behalten. Diese alte Uhr von Tante Frieda oder so, ne? Die aber auf, ja, dem Dachboden stand, ja.
Ja, aber spannend ist das. Genau das ist bei uns, nachdem wir da ja in unterschiedliche Ecken und in die, ne, einzelnen Töchterfirmen und den Geschäftsführungen und Betriebsräten gefragt haben, was ist das, was wir als nächstes angehen müssen, weil das einhellig,
ah ja, okay,
das nächste Trainingsfeld bei uns machen wir seit 1,5 Jahren.
Ja, kann ich gut verstehen.
Ja, total spannend. Man könnte jetzt da noch lang drüber weitersprechen über Transformation. Ich glaube, wenn man dieses Mindset hat, dass man sich transformieren darf, es muss ja gar nicht immer so dieses, man muss sich transformieren, aber dass man in einer Welt lebt, die lebendig ist, die in Resonanz steht, die eine Agilität in sich hat, ja. Keiner von uns weiß genau, was morgen passiert.
Ja.
Wir haben vielleicht so unsere Vorstellung, aber wirklich wissen tun wir es nicht. Das ist doch eigentlich das Mindset mal mindestens der Stunde oder zumindest der aktuellen Zeit, wie man damit auch klarkommt, dass sich Sachen verändern. Indem man einfach von vornherein schon weiß, es wird sich was verändern, kommt man damit, denke ich, besser zurecht. Vor allen Dingen, wenn man dann die Kultur dahingehend auch aufstellt, als wenn man dann sich überraschen lässt, dass in 5 Tagen die Welt auf einmal anders aussieht.
Ja, und ich finde aber auch diese totale Legitimation, es ist gewünscht, sich hier zu wundern über Dinge und es auszusprechen und den Status quo zu hinterfragen.
Ja, das
und
ist
Dinge
total
anders
gut
zu machen. Ich glaube, das ist so zentral.
Ja, wenn das so gelebt werden kann und die Leute das so spüren, dann ist das ja ein super Innovationstreiber. Und das wollte ich ja eben als Kompliment an die Organisation sagen von außen. Man sieht ja, dass bei der Otto Group immer wieder innovative Sachen passieren. Teilweise ist man ja sogar fast zu früh dran, weil man so
Ja,
innovativ ist mit manchen Ideen. Das ist ja dann auch immer
das
so die,
stimmt.
die
Ja.
Challenge, das Timing zu treffen. Aber irgendwas an dem Prozess gelingt offensichtlich von außen
Von außen
betrachtet.
und von innen nochmal natürlich, aber es ist ein Prozess und der ist immer wieder zäh. Also habe ich ja schon gesagt, wenn es um Veränderung geht, ne, es kann auch nicht immer nur schmerzhaft sein, der muss an Ecken auch mal Spaß machen, damit man überhaupt wieder einen Schritt voran macht. Und gleichzeitig, wir hatten es ganz am Anfang, da schließt sich nochmal der Kreis, mit richtig, richtig viel Druck und vielen Krisenthematiken gibt es auch wieder den Rückschritt in alte Muster. Und da muss man wieder gucken, Mensch, wie gehen wir damit jetzt so um, dass wir das Neue auch wieder mit dazu nehmen. Also es ist, ne, wird uns immer beschäftigen und
Ist auch nie
wenn
fertig.
ich jetzt hier im Podcast erzähle, dann hört sich das total toll an, aber es ist natürlich, ne, auch um da nichts zu beschönigen, es ist immer zwei Schritte voraus, einen Schritt zurück und dann gucken wir wieder, was das nächste Thema ist. Ich finde aber in Summe über die Jahre jetzt zeigt sich, dass wir schon ein anderes Grundrauschen, anderes Grundniveau haben.
Wunderbar. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Du, Tobias?
Für jetzt den Moment nicht mehr.
Dann sage ich vielen Dank, Bianca. Sehr spannend.
Vielen Dank.
Tschüss.
Danke euch.
Tschüss.
Ciao.